Also kulturgeschichtlicher Rahmen. Ich fange die Kulturgeschichte im 19. Jahrhundert an. Man kann es auch viel, weil also auch das 19. Jahrhundert war ja nicht einfach da, sondern hatte seine Vorläufer und ist so geworden, wie es geworden ist, nicht zuletzt aus seiner Geschichte heraus. Einer der wichtigen Umbrüche im 18. Jahrhundert war die Aufklärung, also der zunehmende Einsatz der Vernunft zur Erklärung der Dinge und zur Klärung der Dinge. Das hatte enorme Konsequenzen. Also die Französische Revolution ist ein Ausdruck davon, einfach zu sagen, wir hätten gerne eine Regierung, die sich rational herleiten lässt. Wir wissen ja, was daraus geworden ist, aber der Anspruch war schon mal da, dass der Mensch sein Geschick selbst in die Hand nimmt und sich nicht von Kirche oder Adel so stark beeinflussen lässt. Das ging einher, und auch die Französische Revolution und auch die Aufklärung, das ging einher mit technischen Weiterentwicklungen, technischen Neuerungen, deren zentrales Element die Dampfmaschine ist. Hier sehen Sie ein spätes Exemplar, da ist ja schon ein frühes Auto. Aber die Dampfmaschine, auch die gab es schon länger und geht zurück wieder auf die alten Griechen, aber die technischen Neuerungen, die insbesondere James Watt eingeführt hat, sorgte dafür, dass die Dampfmaschine industriell genutzt werden konnte. Man hatte also plötzlich Energie zur Verfügung, die unabhängig war von den Jahreszeiten, von den Witterungsbedingungen oder von den Flüssen oder von den Tieren. Das war ja bislang die primäre Energiequelle. Mit der Dampfmaschine konnte man Fabriken bauen, wo man es möchte und nicht nur an Rändern von Flüssen, wo halt das Wasserrad sich drehen konnte. Das führte dann auch, also war mitverantwortlich für einen enormen Anstieg an Fabrikproduktion, industrieller Produktion. Industrieproduktion ist so alt wie Gutenbergs Buchdruck, also indem man in großem Maßstab gleichartige Produkte herstellen kann. Aber mit der Dampfmaschine war es möglich, insbesondere die Textilindustrie, aber auch viele andere Industrien, Metallindustrie, verarbeitende Industrien, in einem viel größeren Maßstab aufzubauen. Das wiederum sorgte dann dafür, dass mehr Menschen gleichzeitig an einem Ort arbeiteten, die Trennung von Arbeitsort und Wohnort. Es führte zu großen Siedlungen, also gerade die Städte wurden sehr stark von Arbeitern bevölkert, die dann tagsüber in der Fabrik arbeiteten, aber abends dann irgendwo schlafen mussten. Es führte zum Rückgang der Landwirtschaft, Landflucht, weil in der Stadt mehr zu verdienen war. All das wird Ihnen aus der Schule vermutlich noch bekannt sein. Um was es mir hier geht, ist weniger die Sozial- und Technikgeschichte der Industrialisierung, sondern vielmehr auf die Gegenreaktion. Die Gegenreaktion, die sich in der Romantik niederschlägt, die feststellt im Moment, das ist ja alles schön und gut, dass wir jetzt so rational werden, die Natur beherrschen. Aber man muss im Grunde genommen auch als Gegenbewegung das Unbewusste, das kam später, das Emotionale, das Leidenschaftliche wieder stark machen. Und entsteht im 19. Jahrhundert das als literarisches Genre erstmal das Fantastische, was sich auf viele andere Quellen berufen kann. Und da gehen wir jetzt im Einzelnen darauf ein. Aber etwas, was man als das neue Imaginäre bezeichnen kann und die Wiederverzauberung der Welt, während die Industrialisierung die Welt erstmal entzaubert und sagt, es gibt klare Prinzipien, nach denen das funktioniert und wir können das als Mensch auch hervorbringen. Der Fortschrittsgedanke macht sich breit und sieht so die menschliche Rasse, insbesondere natürlich die europäische, so auf dem Gipfel der Entwicklung und es geht immer stark voran. Diesen Glauben, also ich weiß nicht, ob Sie den noch so stark haben, in den 80ern war der noch relativ stark verbreitet. Es gibt immer noch diese Vorstellung der kulturellen Überlegenheit, also dass man trotzdem immer noch die Krone der kulturellen Schöpfung ist. Aber nichtsdestotrotz, inzwischen gibt es viel mehr Zweifel. Im 19. Jahrhundert war das nicht angesagt, die Grenzen des Wachstums waren nicht sichtbar und die Konsequenzen des Wachstums auch noch nicht. Aber als Konsequenz war irgendwie sichtbar, es reicht nicht nur die Welt zu entzaubern, Wissenschaft und Technik voranzubringen, sondern es gibt Gegenbewegungen, gerade in der Kunst und Literatur. Und daraus entwickelt sich einerseits Fantasy, heute nennt man es Fantasy, also die fantastische Literatur, sozusagen in der das Erträumte abgebildet wird, aber im Prinzip auch nur alte Sagen reaktiviert werden, systematisiert werden, zusammengestellt werden. Die Gebrüder Grimm ziehen durchs Land und sagen, es gibt ein Wissen in der Bevölkerung, was eben nicht in Form von wissenschaftlichen Abhandlungen sich aufschreiben lässt, sondern was in den Träumen der Menschen zu finden ist und auch von Generation zu Generation weitergetragen wird. Und das also der, sozusagen der Märchenkanon, daraus entwickeln sich dann im Laufe der Jahrzehnte das, was wir heute Fantasy nennen. Das ist ein relativ junger Begriff, also der kommt aus dem 20. Jahrhundert, aber lässt sich so als Genre zusammenfassen. Fantasy-Literatur, frühe Fantasy-Literatur wären eben die Kinder- und Hausmärchen von Johann und Jakob Grimm von 1812, also Rotkäppchen, Hänsel und Gretel etc., diese Märchen, die natürlich nicht als irgendwie fiktiver Roman gedacht waren, sondern als Aufschreiben bzw. auch Glätten von populären Mythen, die so durch die Bauernstuben geisterten. Aber glätten insofern, dass bestimmte Enden, also die Geschichten waren ziemlich hart zum Teil. Also das hat man heute noch, ich meine, die Hexe, die dann verbrennt und die Kinder, da werden Kinder gegessen und irgendwie Eltern umgebracht, Kinder umgebracht, das ist alles kein Problem in den Märchen. Also Gewalt ist da relativ hoch und Grauen auch. Da haben die Grimms schon einiges rausgenommen und ziemlich gezähmte Versionen zur Verfügung gestellt. Das wird von der romantischen Literatur aufgegriffen, insbesondere E.T. Hoffmann ist zu nennen, der verschiedene Stücke schreibt oder Kurzgeschichten, auch längere Geschichten, die man heute dem Fantastischen zuordnet. Also ich habe hier jetzt nur, das ist so das Cover von Klein Zaches, genannt Zinnober, einfach mal so als Exemplar genommen. Es gibt einige dieser Autoren, die halt das Übernatürliche wieder in der Welt finden wollen. Und das ist vielleicht das Merkmal des Fantastischen, ist, dass es etwas ist, was man mit der normalen Welterklärung nicht fassen kann. Also es geht irgendetwas Übernatürliches einher und das kann etwas sein, also wie im Fantasy was Magisches. Also Fantasy heute ist ja hauptsächlich irgendwie eine Welt im Mittelalter, aber es gibt Magie. Oder Drachen oder Elfen und Feen oder irgendetwas passiert, was man mit der Entzauberung der Welt, sprich der Naturwissenschaft, nicht erklären kann. Im Science Fiction ist es dann durch technische Neuerungen immer so dieses noch nicht, aber auf jeden Fall liegt es auch noch nicht vor. Im Horror ist es eher was Unheimliches, was auch durch diese Welt oder in diese Welt kommt und irgendwie aus so einer anderen Welt einbricht. Und Fantasy hat eben stärker diesen Bezug auf Fabelwesen und Magie. Lewis Carroll ist ein ganz berühmtes Beispiel, Alice in Wonderland 1865. Auch das sind Geschichten, die bis heute immer wieder neu erzählt werden. Das sind so Archetypen, kann man sagen, die im 19. Jahrhundert entstehen, aber Geschichten in einer Art und Weise erzählen, die so anschlussfähig sind, dass sie bis heute also immer wieder neu verfilmt werden. Auch in ihrem Studiengang gibt es 2 oder 3 Alice-Projekte aktuell, die irgendwie entstehen. So dass wiederum, also das Fantastische ist ja nicht die einzige Lesart von Alice in Wonderland, aber zumindest doch eine der wichtigen. Da tauchen Fabelwesen auf und also die Welt selber verändert sich. Alice wird groß und klein, Wege führen nicht mehr dahin, wo sie herkommen. Zeitlichkeit löst sich auf. Also ganz vieles, was man aus der Welt so selbstverständlich sieht, löst sich in diesen Geschichten einfach auf. George MacDonald, The Princess and the Goblin, ist ein wichtiger amerikanischer Autor mit William Morris, The Well at the World's End, die zum ersten Mal Welten einführen, also fantastische Welten, die nicht, also bei diesen anderen Geschichten, das spielt ja immer in unserer Welt, sowohl die Märchen sind halt in dem Wald angesiedelt, im Märchenwald, oder Alice kommt aus ihrer viktorianischen Umgebung und fällt dann halt durch den Tunnel in diese fantastische Welt, aber die ist irgendwie doch Teil unserer Welt. Und The Well at the World's End, wieder ein Typo, ich muss die mal hier rausnehmen. Das sind solche Geschichten, in denen zum ersten Mal gesagt wird, das hat mit unserer Welt gar nichts zu tun. Das wird dann von Tolkien aufgegriffen und zur Mittelerde ausgebaut, aber die Grundlagen werden bei MacDonald und William Morris gelegt, indem bestimmte Tropen, wie man es so nennen will. Also da werden bestimmte Klischees aufgebaut, noch nicht als Klischee, sondern man bedient sich natürlich an dem Sagen- und Mythenschatz der Vorgänger und baut daraus neue fantastische Geschichten auf. Im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert wären dann berühmte Beispiele The Wonderful Wizard of Oz von Frank Baum. Auch das ist so, das wird gerade wieder neu verfilmt. Also zumindest ein Film entstand in Inspiration auf Grundlage dieser Geschichten. Und auch da interessant, auch wenn das ein aktueller Film ist, der Klassiker aus den 40ern gilt immer noch als wegweisender oder als der funktioniert immer noch besser als das, was heutzutage mit viel Visual Effects produziert wird. Peter Pan ist auch so eine unsterbliche Geschichte, die 1911 veröffentlicht wird als Buch, Also sie hat auch so ihre Frühform als Kurzgeschichte und dann als Theater, als Kinderbuch, aber was durchaus auch mit Erwachsenen funktioniert. Und auch da gibt es wahrscheinlich alle 2 Jahre wieder einen neuen Film oder ein Theaterstück. Auch das ist eine Geschichte, die immer wieder entweder ausgepackt wird oder zumindest zitiert wird. Oder dieser Junge, der nicht erwachsen werden will oder der mit den anderen Jungs auf dieser Insel lebt und das Mädchen, was dazukommt. Das sind solche Figuren, auch der Kapitän, gegen den er kämpft, die Piraten. Solche Figuren, die werden halt immer wieder zitiert. Nicht nur in Filmen, sondern natürlich auch in Spielen tauchen solche Figuren dann auf. Und vielleicht, also in dieser Vorlesung heute geht es so bis 1945, bis Ende des Zweiten Weltkriegs, in einer Zeit, als dann auch tatsächlich das mit den Computern so richtig losgeht. Und ab der nächsten Woche geht es dann halt chronologisch bis zum Ende des Semesters so durch die Jahrzehnte, um so die Mediengeschichte historisch nachzuzeichnen. Also im historischen Teil, der systematische, ästhetische Teil, der funktioniert anders. Das werden Sie nächste Woche dann sehen. Also ganz wichtig, John Ronald Reuel Tolkien, 1937 mit The Hobbit, bringt seine erste Geschichte raus, die schon in Mittelerde spielt, die allerdings, also er selber ist ja, ich glaube, Mediavist, der mehr Zeit darauf verbringt, seine Welten und seine Sprachen zu bauen und seine Kulturen und die Kulturgeschichte aufzuschreiben oder sich erstmal auszudenken und zu solchen Geschichten zusammenzusetzen. Und durch den Erfolg des Hobbits angeregt, wird dann halt das große Epos der Herr der Ringe aus verschiedenen Wurzeln dann auch zusammengesetzt. Und das wiederum ist eines der Geschichten, die für sie besonders prägend ist, weil es genau um 2000 dann diese 3 Filme gab, die ja also sofort zum Klassiker-Kitsch wurden. Also im Film funktioniert es noch, aber sie werden jetzt so oft zitiert, dass man sie im Grunde genommen jetzt schon irgendwie übermäßig oft gesehen hat. Also die so ein bisschen, ja gut, jetzt kommt gerade der Hobbit, kommt auch ins Kino, aber auf jeden Fall ist das so die Zeit zusammen mit Harry Potter, sind sie so eine Generation, in der Fantasy, was zwischendurch ziemlich von Science Fiction verdrängt war, wieder ganz stark ins Bewusstsein gespült wurde, sodass sie in einer Zeit aufgewachsen sind, der Fantasy im Grunde genommen seine 100-jährige Tradition auch wieder stark machen konnte. Im Film ganz ähnlich, Schneewittchen ist, naja, das ist so die Frage, ist es ein Fantasy-Film, also man würde eher sagen ein Märchenfilm, ist zumindest der erste abendfüllende Zeichentrickfilm. Es gab natürlich viel mehr, also Zeichentrick hat eine längere Tradition, da komme ich noch drauf, aber es ist auf jeden Fall ein klarer Film, der sich aus diesem Fundus der fantastischen Literatur bedient, insbesondere die Grimmschen Märchen, die hier natürlich dann auch noch mit singenden Tieren und anderen Enten auch zum Teil zusammen neu vorgestellt werden und legen so den Grundstock für das Disney-Imperium, was auch bis heute natürlich popkulturell sehr prägend ist. In Deutschland hat man einen ähnlichen Fundus, also hier sehen Sie zum Beispiel von Fritz Lang, der Ihnen vielleicht eher bekannt ist als Regisseur von Metropolis, die Nibelungen. Ich meine, gerade in Bayreuth muss ich ja nicht viel darüber erzählen wahrscheinlich. Ist interessant aber, dass der Herr der Ringe bedient sich ja ganz stark an der Nibelungensage. Also das könnte man jetzt wieder bis ins späte Mittelalter zurückverfolgen. Hier sehen Sie dann auch so einen Fantasy-Film Basis der Nibelungen, so mit wahnsinnigen Special Effects. Also da gab es dann lebensgroße Drachenfiguren und Kämpfe. Alles im Stummfilm 1924. Ist beeindruckend für seine Tricktechnik, dieser Film. Und Fritz Lang war ja selber, auch bei Metropolis war es ja dann ganz ähnlich, also ein Regisseur, der so ein bisschen die neuesten Technologien eingesetzt hat, um seine Filme entsprechend auch in Szene setzen zu können. Oder 1939 eben The Wizard of Oz, einer der ersten Buntfilme. Ich weiß nicht, ob Sie den Übergang mal gesehen haben vom Schwarz-Weiß. Also sie ist ja in Kansas in so einem Sepia-Ton und dann kommt dieser Wirbelsturm und sie tritt aus dem Haus und dann geht halt CinemaScope auf und also der Farbfilm fängt da an. Es war nicht historisch nicht der erste Farbfilm, aber ich denke mal für das breite Publikum auf jeden Fall ein Aha-Moment, der in dieser Form, na vielleicht durch 3D kann man sagen, ja, wenn Sie so einen Film haben, Sie denken so an Avatar, also wo dann plötzlich so eine 3D-Welt losgeht, so ein ähnlicher Effekt war in The Wizard of Oz mit dem Publikum auch erreicht, aber greift natürlich schon hier auf eine erfolgreiche Franchise zurück, also so eine Marke, die ja schon um 1900 begonnen hat. So, zweites großes Subgenre des Fantastischen. Also das Fantastische ist so das Obergenre. Merkmal des Fantastischen ist dieses Moment des Nicht-Erklären-Könnens, also es verlässt den Rahmen dessen, was unsere Naturwissenschaften hinbringt. Interessanterweise ist Science Fiction sowas, so denken Sie an Jules Verne, also 20.000 Meilen unter dem Meer oder die Reise zum Mond. Das sind so Geschichten, die natürlich im 19. Jahrhundert reine Fantastik waren, die inzwischen aber, wo man sagen kann, ja, er hat das alles gesehen, nein, aber was er vorhergesagt hat oder vorher imaginiert hat, war da nicht so weit entfernt, dass man es nicht einholen konnte. Und sehr viele der Jules Verne-Geschichten wurden teilweise zumindest inzwischen umgesetzt oder sind theoretisch umsetzbar. Zumindest das, was es zum Fantastischen macht, nämlich, dass es sich außerhalb dessen bewegt, was die Wissenschaft halt hergibt. Also das ist Science Fiction, kann man deswegen sagen, ist nicht das Erträumte, sondern das Erdachte. Hier sehen Sie eine Szene, Fritz Lang Metropolis oder ein Bild. Da geht es um den künstlichen Menschen, auch ein sehr altes Thema, so alt wie die Bibel, kann man sagen. Also diese Vorstellung, dass der Mensch eben geschaffen wird. Aber jetzt hat man hier, der Mensch, der einen anderen Menschen schafft, in dem Fall halt diesen Roboter im Hintergrund. Auch da gibt es entsprechende Vorbilder. Und es ist aber ein Thema, was die Science Fiction bis heute beschäftigt. Gerade im Bereich mit Computern, künstlicher Intelligenz, schaffen wir es, eine Maschine zu bauen, die von anderen Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist, egal wie sie funktioniert. Und kann der Mensch selber Leben erschaffen, also außer den biologisch bekannten Prozessen? Also ist es möglich, per Technik so etwas wie ein lebendiges Wesen zu erschaffen? Das ist der Traum der KI seit den 60ern, aber es ist der Traum der Science Fiction, kann man sagen, seit dem 19. Jahrhundert. Und wenn Sie wollen, noch ein bisschen weiter zurück, diese Vorstellung, wenn Sie an diesen Schachtürken denken, auch da geht es ja darum, wir haben etwas, also Schachspielen ist eine Geistesleistung. Ich habe eine Maschine gebaut, sagt Campbellin, die das auch schon kann. Und das treibt eine Menge Forscher weltweit voran, dass sie sagen, wir bauen etwas, was so ist wie der Mensch. Man wird damit selber zum Schöpfer. Das ist eines der zentralen Themen in der Science Fiction, neben der Besiedlung anderer Welten oder der Erschaffung anderer Gesellschaftsformen. Auch hier im 19. Jahrhundert sogenannte Proto-Science-Fiction-Romane, Mary Shelley, eher bekannt durch Frankenstein. Frankenstein gilt so als der erste Science-Fiction-Roman. Ich habe ihn jetzt mal unter Horror verortet, weil er heutzutage eher in dem Horror-Kontext, also in dem Bedrohungskontext zitiert wird und nicht so sehr in dem, verdammt, da ist ein Mensch, der baut Maschinen, die einen anderen Menschen bauen können. Das wäre ja die Science Fiction, dass man aus Leichenteilen halt einen neuen Menschen zusammennähen kann. Mary Shelley hat halt auch noch andere Romane geschrieben, unter anderem The Last Man. Das ist so eine Postapokalypse, allerdings interessanterweise nicht wie heute postapokalyptisch nach der Katastrophe, sondern vor der Katastrophe, die Geschichte. Also es ist nicht so eine, was passiert, wenn es dann geknallt ist und was macht der letzte Mann auf Erden oder der letzte Mensch, sondern wie kam es eigentlich dazu, dass es nur im Prinzip die Gesellschaft in den Abgrund kommt. Ist wegweisend auf ihre Art und Weise dieses Buch, wenn es auch lange, muss man sagen, also nicht rezensiert wurde oder rezipiert wurde, weil es eher verschütt gegangen ist. Jules Verne schreibt Science Fiction, also bekannt eben 20.000 Meilen im Meer oder die Reise zum Mittelpunkt der Erde und hier die Reise zum Mond, de la Terre à la Lune, also auch da so diese Vorwegnahme, dass der Mond halt besiedelbar ist, was dann Méliès später als Grundlage für seinen Film nehmen wird. Jules Verne ist ein enorm populärer Autor, der auch eine sehr positive Science-Fiction malt. Also The Last Man ist eine sehr negative, und auch Frankenstein ist ja nicht wirklich positiv konnotiert. Irgendwie klappt das ja alles nicht, was die Leute da vorhaben mit ihrer Technik, und es bricht dann zusammen. Bei Jules Verne und seiner viktorianischen Science-Fiction ist es eher, also es sorgt dafür, dass der Mensch sich weiterentwickeln kann, dass er neue Räume entdeckt und in irgendeiner Form einen besseren Zugriff auf die Welt bekommt. Im Gegensatz dazu H.G. Wells, bekannt einerseits durch die Zeitmaschine, auch das ist so ein Film, der, ich glaube, wurde jetzt zweimal verfilmt, aber taucht als Thema immer wieder auf, so diese Idee, dass man durch die Zeit wandert und auf eine andere Gesellschaft trifft. Ähnlich bekannt The War of the Worlds, auch mehrfach verfilmt, gibt es auch mehrere, also mediale Adaptionen. Diese Vorstellung, dass es gibt Leben da draußen, aber die sind nicht unser Freund. Und die kommen eigentlich, wenn sie kommen, machen sie das Gleiche, was die Spanier mit den Inkas gemacht haben. Also wenn sie dann kommen, dann eigentlich nur, um den Laden hier zu übernehmen und keineswegs, um uns die Segnungen ihrer Zivilisation zu bringen. In Deutschland gibt es auch, Kurt Laßwitz ist so ein bekannter deutscher Science-Fiction-Autor im 19. und oder 20. Jahrhundert, frühen auf zwei Planeten. Aber die deutsche Science-Fiction ist relativ zurückhaltend, muss man sagen. Es gibt dann diese Heftchenromane, Und seit einigen Jahren gibt es das dann wieder, aber Science Fiction ist interessanterweise nicht so sehr in Deutschland beheimatet. Das wie viele Sachen in der fantastischen Literatur, muss man sagen. Jack London, The Red One, ist also ein relativ bekannter Science-Fiction-Roman noch, oder Last and First Man von Olaf Stapledon. Das sind wegweisende Science-Fiction-Autoren in ihrer Zeit, die dann wiederum so die Golden Age of Science-Fiction in den 50er Jahren prägen werden. Man muss sagen, Science-Fiction selber ist nicht nur, wenn Roboter auftauchen oder Technik, sondern die Uridee von Science-Fiction ist eigentlich, wir imaginieren eine andere Gesellschaft und gucken mal, wie die funktioniert. Zwei bekannte Beispiele, Brave New World, also Schöne neue Welt von Huxley, und 1984 von Orwell, die werden gerne zusammen genannt als dystopischer Science-Fiction. Also man imaginiert sich eine Gesellschaft, die meistens eine Kontrollgesellschaft ist. Es gibt zentrale Herrschaftsformen und Unterdrückungsmechanismen, um die Bürger halt klein zu halten. Da ähneln sie sich, aber haben zwei ganz unterschiedliche Zugriffe. Brave New World geht davon aus, die Menschen wollen sich gar nicht mehr ändern, wollen noch nicht revoltieren, weil sie eigentlich durch massiven Medienkonsum stillgestellt werden. Also die Freunde, also Brot und Spiele, solange sie kriegen, was sie wollen, sind sie eigentlich damit zufrieden, wie es läuft. Und brauchen auch keine, es braucht keine Unterdrückungs- und Herrschaftsgewaltausübungen, weil es überhaupt gar nicht zu Revolutionen kommt. Und da ist George Orwell ganz anders. Da gibt es einen sehr repressiven Staat, aber der mit massiver Gewalteinwendung die Bürger halt auch klein hält. Big Brother's watching you. Also sie mucken schon deswegen nicht auf, weil sie wissen, irgendwie werden sie sofort beobachtet und entsprechend dann auch ausgeschaltet. Bei Brave New World sind sie damit zufrieden und müssen auch nicht revoltieren, weil es auch eigentlich alles gut läuft. Was ist, wenn man unter die Oberfläche guckt, wie in dem Roman es nicht tut, aber das Menschenbild dahinter ist ein völlig anderes. Und das ist auch der große Vorteil der Science-Fiction als literarisches Genre. Man kann einfach mal ein Setting erfinden und muss es nicht historisch ableiten oder in diese Welt setzen und erklären, wie das in den Rahmen hier passt, sondern man erfindet eine ganz neue Gesellschaftsform und sagt dann, jetzt gucken wir mal, wie sich die Menschen hier verhalten, und erzählt darin seine Geschichte. Das ist der große Vorteil von Science Fiction oder auch von dem Fantastischen, dass man bestimmte Settings ausprobieren kann und nicht immer rechtfertigen muss, wie ist es möglich, dass sowas passiert ist oder passieren konnte. Das ist ja das Merkmal des Fantastischen, das müssen wir nicht erklären. Man kann es nicht erklären, es ist entweder eine spezielle Technik oder es ist was Übernatürliches oder vielleicht sogar auch was Unternatürliches, wenn man an solche Horrorgeschichten denkt. Im Kino wird es entsprechend auch ausgegriffen. Auch da gibt es diese sehr frühe Trennung zwischen dem fantastischen Kino und dem eher dokumentarischen Kino. Also denken Sie an die Lumières, die halt arbeiten in einer Fabrik, oder ein Fahrradfahrer oder ein Gärtner, der sich selber mit Wasser bespritzt. Oder ganz berühmt dieser einfahrende Zug, wo die Leute ja dann angeblich aufgesprungen sind und weil sie das gar nicht aushalten konnten, dass so ein Zug auf sie zurollt. Also einer dieser Mythen der Mediengeschichte. So, und das ist so ein eher dokumentarischer Zugriff auf die Welt. Ich halte die Kamera in die Welt. Es ist natürlich alles schwer inszeniert. Und auch der Zug war, Sie haben die Szene häufig im Kopf, diese einfahrenden Zug. Der Bahnhof wurde bevölkert von Verwandten und Freunden der Lumières, weil das natürlich alles, also nicht, es war ja keine dokumentarische Handkamera, sondern man musste das alles planen. Aber die Behauptung ist, dass so ist das Leben, dieser realistische Zugriff. Und Méliès im Gegensatz, der sagt, nein, also Film gibt mir die Möglichkeit, Geschichten noch viel eindringlicher zu erzählen als im Theater oder im Varieté. Und als erstes überlegt er sich halt solche Special- und Visual-Effects, irgendwie Doppelbelichtungen, speziell rückwärts drehter Filme, oder hier sieht man ja dieses Gesicht im Mond, was sehr berühmt ist, als Ikone, indem er halt einerseits diesen Mond baut, in der Mitte aber was schwarz lässt, dass er das dann doppelt belichten kann mit dem Gesicht, sodass man dieses bewegte Gesicht hat. Also der erfindet parallel zu den Lumières eigentlich eine ganz andere Filmsprache und eine andere Bildsprache, die das Kino historisch bis heute auch zweiteilt. Also wir haben diesen realistischen Zugriff und immer mal gibt es diese neuen Wellen, Nouvelle Vagues, New Waves, New Hollywood, die sagen, nein, wir gucken uns soziale Probleme an oder Geschichten, die irgendwie im Arbeitermilieu spielen, die eher Reportagen sind und halt eine Geschichte erzählen, aber nicht so sehr fantastische einen Ursprung haben. Und dann entwickelt sich dann immer so ein fantastisches Kino, was halt sagt, nein, wir können doch Bilder erstellen, die man anders überhaupt nicht hinkriegt. Und darum geht es im Kino. Und ich bin mal, also allmählich wird es mal wieder fällig für so eine neue Welle, die sagt, diese Blockbuster, allmählich haben wir es ja echt über. Wir müssen mal wieder irgendwie den Leuten selber hinterher filmen. Ich meine, so Dogma war so ein Ding, also weg mit der ganzen Special-Technik und wir machen wieder Handkameras und so. Das spaltet die Filmemacher bis heute. Spielemacher interessanterweise nicht. Es gibt kaum realistische Spiele. Es gibt keinen Realismus oder keine realistische Strömung in der Computerspielgeschichte. Und auch im Animationsfilm gibt es ganz wenig. Also der Animationsfilm, der folgt Méliès und sagt nicht, wir können soziale Probleme jetzt mal schöner im Animationsfilm darstellen. Es gibt solche Werke, aber die sind sehr selten. 1910 Edison Kinetogramm, also bringt Frankenstein ins Kino oder 20.000 Meilen unter dem Meer. 1936 und 39 kommen zwei so Space Cowboys, Flash Gordon und Buck Rogers in die Welt, die auch wiederum dann in Star Wars natürlich mächtig zitiert werden. Insbesondere Star Wars 4. Teil, also der erste, der gedreht wurde. Also der bedient sich ganz fleißig bei Flash Gordon und bei seinen historischen Wurzeln. Und die wiederum bedienen sich natürlich, also die übertragen eigentlich andere Genres, so den Abenteuerfilm oder die Abenteuergeschichten und Western übertragen die in so eine Weltraum-Space-Opera, kann man sagen. Übertragen es in den Weltraum mit Raumschiffen und allem möglichen Setting. Deswegen werden sie klassischerweise dem Science-Fiction zugerechnet, aber im Grunde genommen sind es so Genre-Hybriden. Also der Science-Fiction im strengeren Sinne ist wirklich diese, ne, so Brave New World, also da geht es nicht so sehr um den massiven Technikeinsatz, sondern mehr darum, dass wir alternative Weltentwürfe ausprobieren. Science-Fiction heute ist so ein bisschen verkommen zu solchen großartigen Star Trek, obwohl Star Trek ist etwas stärker gesellschaftsorientiert, die haben ja immer so ein Gesellschaftsbild, aber Star Wars ist eigentlich ein Märchen im Weltraum. Also ist es Science-Fiction, aber es geht nicht so sehr darum, dass man mal guckt, wie entwickelt sich menschliche Gesellschaft unter diesen oder jenen Bedingungen. So, und das dritte große Genre des Fantastischen ist der Horror, das Verdrängte. Wobei das Verdrängte ist auch nur eine Lesart des Horrors, also ist es was Psychologisches, oder das Gefürchtete, kann man auch sagen. Auch hier geht wieder der Riss durch die Welt, zu sagen, wir haben wieder etwas Übernatürliches, was normal nicht zu erklären ist. Und da gibt es so genrespezifische Unterschiede. Muss Horror schon, also muss das Übernatürliche wirklich auftauchen? Muss es manifest sein? Also müssen es Gespenster sein, Vampire, Werwölfe etc.? Oder reicht es, dass es möglich ist? Also dass man sozusagen diese Erklärung, man findet nicht wirklich eine Erklärung, aber man hat auch nicht wirklich das gesehen, um was es geht. Denken Sie ja so an X-Files oder Fringe. Die greifen das auf, dass es irgendwie zu was Übernatürlichem kommt, aber nicht so ganz klar ist manchmal, ob es nicht auch eine rationale Erklärung gibt. Und der Horror wiederum greift auf diese Ängste zurück. Und ich finde eigentlich, kein Bild ist typischer als Murnaus Nosferatu, in dem man halt diese langen Schatten des Expressionismus, das ist ja ein typisches Merkmal expressionistischer Filme, aber diese langen Schatten des Nosferatu sieht. Und Horror lebt eigentlich bis heute stärker davon, etwas nicht zu zeigen. Und also der Horrorfilm ist dann vorbei, wenn das Monster sichtbar wird. Dann ist irgendwie okay, jetzt, also wird es meistens sehr brutal und es fließt viel Blut, aber der Schrecken ist raus. Und diese spannende Exposition bis zu dem Moment, bis man dann sieht, ach, das Monster, okay, ist eine zehnbeinige Spinne mit zwei Köpfen, aber dann ist es irgendwie albern. Aber interessant ist alles, was davor passiert. Und denken Sie an so Filme wie Blair Witch Project, die ja eigentlich nie etwas explizit zeigen, aber die Wirkung dafür umso stärker ist. Oder Spiele wie Slender, wo man halt nur mit so einer Taschenlampe durch den dunklen Wald geht. Und es gibt dann natürlich diesen Schockmoment, wenn man dann den Slenderman sieht. Aber die Atmosphäre entsteht vorher. Oder Amnesia, das ein rein atmosphärisches Spiel ist. Auch hier sieht man nie das, was Angst macht. Und genau dadurch wird die Angst umso größer. So, und hier deswegen Horrorliteratur ist einerseits diese Gothic Novels. Und da wäre es Mary Shelley Frankenstein. Ist einerseits Science Fiction, andererseits eben Horror. Sehr stark oder sehr prägend Edgar Allan Poe in verschiedenen Kurzgeschichten. Eine seiner berühmtesten Gedichte ist The Raven, also der Rabe, was ein sehr, also sozusagen vom formalen Aufbau und ästhetischen Aufbau sehr wichtig ist, aber es ist einfach auch häufig zitiert, ist sehr relevant für amerikanische Horrorautoren. Robert Louis Stevenson, eher bekannt auch durch Die Schatzinsel als klarer Abenteuerroman für Jugendliche oder für Jungs, schreibt aber auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wiederum als ein Bild, was bis heute im Horror Bestand hat, also dieser normale Bürger, der sich dann aber verwandelt in irgendeine schreckliche Bestie, in irgendein Monster. Das ist wieder so eine Trope, die so unglaublich oft auftaucht, dass das natürlich auch nicht auf Dr. Jekyll und Mr. Hyde zurückgeht. Das hat viel tiefere Wurzeln, aber es findet hier vielleicht eine seiner typischsten Ausprägungen. Und eine andere Figur, die auch bis heute die Horrorszene durchwandert, ist Dracula. Auch da gibt es ja dann, also nicht heute, hat es ja dann eher diese Vampirfilme, sind ja immer noch sehr stark in Mode, aber eher so als Vehikel, um pubertäre Probleme irgendwie anzusprechen und nicht mehr so sehr auf diesen Horror-Effekt zu gehen. Aber Dracula selber ist halt eine der Figuren, die sind auch älter als Bram Stoker. Die Ideen, aber auch hier werden sie zum ersten Mal so richtig formuliert und lösen dann diese Masse an Vampirfilmen aus oder Vampirromanen. Und auch sonst, Horror hat so ein paar Archetypen hervorgebracht, wie eben den Frankenstein, also den Kunstmenschen. Ist ja häufig so eine getriebene Figur, der ist ja nicht böse, aber man kann auch nicht sagen, dass er irgendwie moralisch integer ist. Also er hat halt so seine eigenen Interessen und versteht diese Welt nicht und ist eine ganz tragische Figur, die meistens am Ende auch stirbt. Der Zombie, der schon seit 1932, also Zombie selber ist ja eine viel ältere, also eine viel ältere Tradition, hat das im Kultischen, aber taucht 1932 im Film, im Schwarz-Weiß-Film dann zum ersten Mal auf als White Zombie. Und auch das ist so ein Genre, die Zombie-Apokalypse, da gibt es jedes Jahr gibt's da ein halbes Dutzend Filme, entsprechend viele Spiele, Comics, und gerade Walking Dead ist gerade ja relativ beliebt, wobei es ist wieder on decline, weil die dritte Staffel nicht so gut endete. Aber es ist auf jeden Fall so eine Figur, die eigentlich die fantastische oder das Imaginäre durchzieht bis heute. Die Mumie ist interessanterweise, also auch die 32 taucht, also Mumien gibt es seit Ägypten, aber taucht sie als also Figur im Horrorfilm auf. Dann gab es halt diese drei großen Filme oder vier, aber es ist nicht so eine Figur wie die Vampire, dass es dann jede Menge Serien gibt oder irgendwie auch Spiele. Interessanterweise ist die Mumie selber keine Figur, die so oft auftaucht. Im Gegensatz zum Wolfman, also zum Lykanthropen, der als Werwolf dann auch durch die Welt zieht, auch das taucht regelmäßig wieder auf. Steckt so ein bisschen auch der Jekyll und Hyde hin, also es sind ja auch hier normale Menschen, die sich dann aber unter bestimmten Bedingungen verwandeln und schreckliche Dinge machen. Auch das 1941 im Wolfman taucht das zum ersten Mal im Kino auf. In den Märchen taucht es entsprechend viel länger auf, also denken Sie an Rotkäppchen, wo es ja im Grunde genommen ist, seine Art und Weise auch thematisiert wird. So, ein weiteres, das ist jetzt nicht im Fantastischen angesiedelt, das Abenteuer, der Abenteuerroman, der Abenteuerfilm und das Abenteuerspiel, sagt ja gerade, so war es, also Robin Hood, so, oder so hätte es sein können, oder so hätte es sein sollen. Nicht? So denken Sie an die Piratenromantik. Wir leben ja in einer Zeit, in der Frachtschiffe Angst haben, irgendwie um das Horn von Afrika zu fahren, weil sie wissen, da gibt es Piraten und Piraten sind da also nichts Positives. Aber wir haben halt auch Johnny Depp. Und wir haben eine Partei, die sich die Piratenpartei nennt und das total romantisch findet, so als Freibeuter mit Hüten und Augenklappen im Bundestag zu sitzen oder nicht im Bundestag, im Landtag. Also die so sagen, der Pirat ist halt so der, das ist so die Figur, die sich den kulturellen oder den gesetzlichen Einflüssen widersetzt. Robin Hood ist auch so eine Figur, das sehen Sie ja hier. Also wer Robin Hood jetzt ein Schiff hätte, dann wäre er halt Pirat geworden. Aber das ist, hat so eine positive Konnotation, außer man ist jetzt gerade der Sheriff von Nottingham. So, und das ist der Abenteuerroman, sehen Sie hier, Alexandre Dumas schreibt über die drei Musketiere. Und auch die werden, glaube ich, alle vier Jahre regelmäßig neu verfilmt. Weil man auch weiß, wenn ich einen Musketierfilm mache, der kommt, also der funktioniert. Da gibt es so viele Leute, gehen da rein, weil sie die Geschichte nochmal hören wollen und nochmal hören wollen, dass wir zumindest den Film wieder finanzieren können. Oder die Reise um die Welt in 80 Tagen von Jules Verne. Auch das ist ja so eine Geschichte, wie er verschiedene Kulturen entdeckt und im Grunde genommen so das Ersehnte nach das Ferne, was man selber sich nach Hause holt. Wahrscheinlich ganz berühmt in Deutschland Karl May, den Sie vielleicht von wenig, ich weiß nicht, ob Sie noch Karl May kennen, das nimmt ja so ein bisschen ab. Also Cowboy und Indianer sind ja ziemlich out, aber Karl May ist halt so eine Figur. Er selber reist überhaupt nicht, schreibt aber hunderte von Seiten Landschaftsbeschreibungen. Wie sieht es bei den Apachen aus? Jeder weiß, wie die Indianer aussehen. Dank Karl May, der es selber aber überhaupt nicht wusste, sondern sich, also er hat so Bilder gesehen, aber im Grunde genommen, also das sind keine Reportagen, aber es liest sich wie Reiseliteratur zu fremden Ländern. Und der schreibt ja auch wirklich also ganz, eine ganze Menge in diesem Bereich. So, und Robert Louis Stevenson, der halt nicht nur Dr. Jekyll und Mr. Hyde schreibt, sondern auch den Treasure Island, also die Schatzinsel als Archetyp des Abenteuerromans für heranwachsende Jungs. Und inzwischen natürlich auch, müssen natürlich auch Mädchen sind dann dabei, es ist ja alles gegendert, aber es war für ihn ganz klar, es ging um Jungsliteratur, in der Piraten und Schätze und Inseln und Schatzkarten, in denen das X die Stelle markiert und all sowas, also taucht in diesem Buch auf. Und auch dieses wird, glaube ich, inzwischen ist es, glaube ich, 30 Mal verfilmt. Und Sie können ja gar nicht einen Abenteuerroman schreiben, wenn dem es um Piraten geht, ohne dass Ihnen jemand sagt, boah, ich sehe hier die Schatzinsel. So wie Sie keinen Fantasy-Roman schreiben können, ohne dass jemand sagt, Tolkien. Es gibt solche Romane, die sind so typisch für ein Genre, dass alles andere wie ein Zitat klingt. Abenteuerroman findet natürlich seine Entsprechung auch im Film. Da ist immer was los, Spektakel, also Douglas Fairbanks sehen Sie hier als Zorro, als Robin Hood, als Thief of Baghdad. Also der bringt eine wichtige Figur nach der anderen auf die Bühne oder auf die Leinwand. In den 20er Jahren als Stummfilm, die Figur von Fairbanks wird ja in The Artist, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, wird das ja aufgegriffen, der halt sehr erfolgreich ist im Stummfilm, aber im Tonfilm dann kläglich versagt. So ganz ähnlich ging das hier auch, aber er hat dann in Errol Flynn einen würdigen Nachfolger gefunden. 1925, The Lost World. Stellen Sie sich folgendes Setting vor, da gibt es eine Gruppe von Forschern, die kommt in eine Gegend und da gibt es dann auch Urzeittiere. Das würde dann später von Steven Spielberg in Jurassic Park natürlich wieder aufgegriffen. Also auch diese Vorstellung, dass so, als man die ersten Dinosaurierknochen gefunden hat, wurden natürlich die Geschichten dazu erfunden und 25 dann auch schon zum Film gebracht. Diese, denken Sie an King Kongs, die, Peter Jacksons King Kong, also der greift ganz ähnliche Szenen auf, überhaupt King Kong aus 1933 ja auch schon, aber Peter Jacksons hat noch viel stärker diese Lost World thematisiert. 1932 kommt Tarzan ins Kino, Tarzan selber entsteht als Figur auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch das ist so ein typischer Abenteuerfilm, wieder die fremde Welt, in der man was entdeckt, aber sie ist nicht so fremd, wie im Fantastischen, also das ist eine mögliche Welt. Man kann sich vorstellen, so könnte es tatsächlich passieren, so sollte es passieren, aber es ist nicht unerklärlich, was da geschieht. King Kong ist so eine Mischung, also es geht ins Fantastische rein, dieser riesige Affe, aber es ist so eine Mischung aus Abenteuer, Horror und Fantasy-Film, kann man sagen, von den Figuren, die da auftauchen. Ich habe es jetzt mal dem Abenteuerfilm zugeordnet. So, das sind so die vier großen Genres. Es gibt noch, also wir haben Fantasy, Science-Fiction, Horror, Abenteuer. Und dann muss man sagen, Kriegsgeschichten gehören auch dazu. Die habe ich jetzt aber sozusagen als Genre hier noch nicht eingefügt. Die füge ich ja nach dem Zweiten Weltkrieg, taucht das auch stärker auf, weil es stärker thematisiert wird. Das sind so die fünf großen Genres, aus denen sich bis heute Computerspiele speisen. Vielleicht noch Sport und Simulationen. Sportsimulationen sind ja enorm erfolgreich oder ich meine, das eines der erfolgreichsten Spiele ever ist The Sims und das ist ja nun überhaupt nicht fantastisch. Also das wäre auch so der, diese Idee des sozialen Realismus in seiner Art und Weise oder des Nicht-Fantastischen. Aber die meisten Spiele, die jetzt rezipiert werden oder medial irgendwie jetzt nicht nur immer das Neue sind, das sind halt aus diesen fünf Genres kommen die und im Animationsfilm ganz ähnlich. Also ob das jetzt Shrek ist oder irgendwelche Märchen, die wieder aufgegriffen werden, Grimms Märchen im Fantasy, ob es Science-Fiction-Filme sind, wie in den japanischen Animes. Es gibt weniger Horror-Animationsfilme, muss man sagen, es gibt mehr Horrorspiele. Oder ob es Kriegsspiele sind, wie Call of Duty und diese ganzen Killzone und Battlezone, wie sie alle heißen, dass diese Spiele, also die greifen halt auf im Grunde genommen auf Geschichten zurück, die hier in diesen Groschenheften oder Penny Dreadfuls oder Dime Novels zum ersten Mal auftauchen. Das sind billige, im Grunde genommen werden da Bücher veröffentlicht. Das sind billige Druckerzeugnisse, in denen Kurzgeschichten geschrieben werden oder Fortsetzungsromane zu den Genres, die ich eben benannt habe oder die ich also in der Vorlesung davor mal alle aufgelistet hatte. Also Sie haben hier The Knight of the Road, Rittergeschichten, The Traitor Spy, das ist halt so eine Abenteuergeschichte mit irgendwelchen Spionagegeschichten. Phoebus Paul Fade, Romanzen, Detective Library, Detektivgeschichten. Also all das taucht hier in diesen Dreadful, heißt auch Penny Dreadful, also Schundliteratur würde man dazu sagen. Oder Dime Novel ist unser Groschenheft. Es kostet halt nur ein Penny oder es kostet nur ein Groschen. Es ist irgendwo zwischen Trivial- und Unterhaltungsliteratur. Trivialliteratur ist wirklich extremes Schema. Also man hat immer das Gleiche, was auftaucht. Man setzt immer die gleichen Charaktere ein und eigentlich auch die gleichen Plots. Und das wird immer wieder aufgewärmt. Das wäre dann Trivialliteratur, wenn Sie an dieser Einteilung festhalten wollen, dass es Hochliteratur und Trivialliteratur gibt. Und dazwischen gibt es eigentlich die Schicht der Unterhaltungsliteratur, die ein bisschen höheren Anspruch hat, also neue Geschichten hervorbringt oder neue Konflikte oder Konflikte auch mal anders erzählt. Das wäre das Unterhaltende. Und dann gibt es die Hochliteratur oder die Hochkultur, die versucht, das Medium auch als Medium weiterzubringen. Klar ist aber, Animationsfilme, Computerspiele, also die digitalen Medien, die orientieren sich sehr stark an der Unterhaltungsliteratur oder gar an der Trivialliteratur, was das Narrative angeht, muss man dazu sagen. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen, nur wenn man sich fragt, warum muss es schon wieder ein Science-Fiction-Spiel sein, warum muss es schon wieder ein Kriegsspiel sein, weil es funktioniert und das Publikum da irgendwie nie gesättigt wird. Bei Kinofilmen ist es ja ganz ähnlich. So, und dann kommt Ende des 19. Jahrhunderts kommt halt neues Medium in seiner Form dazu, also neben Film, der ja auch in der Zeit entsteht, ist auch kein Zufall, dass das, also diese Mischung von Bild und Ton, und auch der frühe Stummfilm war ja ein Tonfilm, weil es Klavier gab, zum Teil gab es dann auch Leute, die was dazu erzählten. Und das findet jetzt seinen Ausdruck auch im Print. Also The Yellow Kid ist so fragwürdig eines der ersten, zumindest ist es das erste populäre Bild-Text-Kombinat, wie man das von Comics erwartet, dass es nicht nur Bildergeschichten sind, sondern Texte auch noch auftauchen. Oder dann The Katzenjammer Kids von 1897, die in Zeitungen gedruckt werden und dann auch verschiedene, also The Yellow Kid hatte wenig Narration, es war halt immer so dieser gelb angezogene Junge, der irgendwas erlebt und dann auch kommentiert. Und The Katzenjammer Kids, die hatten tatsächlich eine Familie und erlebten dann immer so in Form des Comicstrips so ihre kurzen Geschichten. Meistens werden sie am Ende dafür dann auch irgendwie verprügelt von ihren Eltern, weil sie irgendwas gemacht haben, was man so nicht machen soll. Zum Beispiel ihren Vater mit einem Stock geschlagen oder haben schlagen lassen von diesem Affen hier. Also das ist noch eigentlich bis in die 30er Jahre ist das die einzige Form, wie Comics daherkommen, nämlich in Form von kurzen Strips, also so kurzen Ausschnitten, 6 Panels reicht meistens aus. Und so Comic als eigenständige Bücher, das dauert noch ein bisschen. Das fängt dann in den 30ern an. Hier sehen Sie auch die Golden Age of Comics, die Erfindung der Superhelden, die interessanterweise weder die Computerspiele noch die Animationsfilme lange Zeit beeinflussen. Das ändert sich dann in den 90ern. Also eigentlich mit den Verfilmungen, den Großverfilmungen im Kino entstehen dann auch wieder mehr Serien im Fernsehen und es entstehen Computerspiele, die eben diese Superhelden thematisieren. Die gab es immer mal, aber eigentlich war das interessant, finde ich insofern interessant, weil sie sehr viel hergeben für Computerspiele. Aber lange Zeit eigentlich, sie braucht nochmal so die Übersetzung ins Kino. Und Superman taucht 1938 zum ersten Mal auf in die Action-Comics, Batman 1939. Und das sehen Sie schon, 1939 wird dann auch Marvel Comics gegründet, was ja lange Zeit gab es ja dieses Marvel-Universum und das Action-Comics oder das DC-Universum. Marvel gehört jetzt zu Disney wie Star Wars und DC, also selber bringt gar nicht so viele gute Filme hervor. Und Sie sehen, 1941 gibt es schon die Gerechtigkeitsliga, also jedes Jahr tauchen 3, 4 neue Superhelden auf. Und es ist so eine Form, natürlich richtet sich das wieder an ein bestimmtes Publikum, aber auch so eine Form, was macht man eigentlich mit der Fähigkeit? Was macht man mit der Fähigkeit? Und was kann man eigentlich alles so irgendwie aufsetzen? Wonder Woman taucht in diesem, also zum ersten Mal eine weibliche Heldin taucht auf 1941. Also die Geschichte der Comics werden wir parallel einfach immer mitführen. Und natürlich der Animationsfilm beginnt. Felix the Cat ab 1919, Steamboat Willie, sprich Mickey Mouse ab 1928. Es gibt immer so Vorformen, also es gibt kürzere Sachen oder Zeichnungen, wo diese Charaktere auftauchen. Könnten Sie noch mal ein bisschen runterfahren, bitte? Danke. Ich merke, ich muss stärker meine Stimme belasten, das ist nicht gut. Also Disney begründet sein Imperium 1928, oder Betty Boop ab 1930 so als sexy Animationsfigur, die bis heute auch zitiert wird schon mal, aber eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Und ab 1940, also dann kommt der Krieg erstmal dazwischen, aber eigentlich in der Kriegszeit 1940, also hat man eben schon 39 war Schneewittchen von Walt Disney als abendfüllender Animationsfilm in Farbe. 1940 Pinocchio und Fantasia als eigentlich so eine, ist ja eine, ich meine, Fantasia ist ja so ein Trickfilm, in der klassische Musik genommen wird und die wird dann irgendwie visualisiert und zwar nicht nur mit Figuren, sondern auch abstrakt mit irgendwelchen Mustern. Also ein ganz interessanter Film als der, in der Animationsgeschichte. 1941 Dumbo, 42 Bambi, 44 The Three Caballeros und dann ist erstmal Amerika im Krieg und dann hört das erstmal auf. Dann wird Donald Duck, tritt dann auch auf und macht Propaganda gegen Hitler und so. Ich weiß nicht, ob Sie diese Kurzfilme kennen. The Führer's Face, wo dann Donald im Nazi-Deutschland sitzt und Munition zusammenschrauben muss, aber eigentlich die Revolution anfängt. Also da tauchen diese ganzen Figuren auf und opponieren gegen Nazi-Deutschland. Und erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs und so den Wirren des Wiederaufbaus fängt dann diese Animationsreihe wieder an. Und Disney hält sich alle ein bis zwei Jahre, so bringen die einen abendfüllenden Spielfilm raus. Bis heute, kann man sagen. Animationsfilme oder sie kaufen halt Pixar auf, wenn sie merken, ihre Filme, also keiner will mehr Bärenkinder sehen, aber alle wollen Nemos Reise sehen. Also kaufen sie mit ihrem unglaublichen Geld einfach die erfolgreichen Franchises auf oder Star Wars jetzt. Star Wars ist ja eine Gelddruckmaschine und das heißt, jetzt kriegen wir jedes zwei Jahre kriegen wir jetzt einen Star Wars Film und vielleicht noch eine Zeichentrickserie, wer weiß das schon. Noch eine. Was Disney auch machen wird, sind fantastische Filme mit echten Schauspielern, das fängt in den 50ern an. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, weil dann irgendwann in diesen Filmen ja die ersten Animationssequenzen aus Computern reinkommen. Und sehr wichtig für die fantastische Literatur und für diese ganzen Genres sind eben diese Pulp Magazines. Sie kennen den Begriff bestimmt aus Pulp Fiction, die sich ja, also da hat sich ja der Film ganz bewusst auch auf diese Zeitungen berufen und halt diese Geschichten, meistens halt die Detektivgeschichten, aufgegriffen. Aber in diesen Pulp bezieht sich, ist einfach billiges Papier. Das ist so das, was im Holz noch drin ist und das wird schnell zusammengematscht und dann hat man Papier, das man bedrucken kann. Das fängt schon Ende des 19. Jahrhunderts an in den All Story Weekly oder Argosy. The Metal Monster, hier sieht man auch schon den Hang zum Fantastischen. Oder in den Weird Tales, den Ghost Table, also über Geistergeschichten, Amazing Stories. Sie sehen, da tauchen dann Geschichten von H.G. Wells, Jules Verne und Edgar Allan Poe. Die werden nicht gefragt, aber ihre Werke werden da halt gedruckt. Oder die Astounding Stories, die wirklich auch originelle Autoren gewinnen können. Diesen Zeitungen, da gibt es dann Tarzan, taucht hier auf, Zorro taucht hier zum ersten Mal auf. Also viele der Figuren, die dann den Abenteuerfilm bevölkern, zum Teil auch andere Figuren, also die ersten Superhelden, das taucht in solchen Zeitungen auf, die werden auch genauso konsumiert. Das ist so, weekly kriegt man halt irgendwelche Stories. Gehen Sie mal in die Bahnhofsbuchhandlung, das haben Sie bis heute, solche Wochenhefte. Meistens irgendwie Herzschmerz oder Ärzteromane. Also es gibt aber noch Perry Roden als Wochenheft, also es gibt das noch, aber es wird natürlich aufgegriffen, weil inzwischen Buchdruck insgesamt billiger geworden ist. Detective Stories, also diese ganzen Genres, die tauchen ja alle auf. Und es gibt die Gegenreaktion in Deutschland natürlich, das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften, so hieß das auch, was in den 50er Jahren dann das Jugendschutzgesetz oder das Gesetz zur Verbreitung jugendgefährdender Schriften und heute das Jugendschutzgesetz ist. Zusammen mit diesen Geschichten einher geht die Sorge der herrschenden Eliten, dass es irgendwie eine Wirkung auf die Leser oder in dem Fall dann auch die Kinder, die Jugendlichen ausübt, die man vermeiden möchte. Das waren halt diese Groschenhefte, ganz früh dann auch die Comics. In Amerika wurde das immer stärker. Hat denn niemand an die Kinder gedacht, wo es dann Codes of Conduct gab, dass Comics nicht zu viel Gewalt, Sex sowieso nicht, also nicht abgebildet werden darf, sonst dürfte man es nicht mehr verkaufen. Es gibt Zensuren, hier sehen Sie mal, also wie diese doch sehr stark dekoltierte Amazonenkönigin in der deutschen Fassung, also Tarzans, nicht auf Tarzan, Weisen fragt Osu, einfach zitiert werden, zensiert werden. Es gibt dann also verschiedene Formen, wie man Bilder entschärft. Also da sehen Sie hier oben der Gehängte, der dann unten von den Sprechblasen überdeckt wird. Oder Tarzan, hier hat er noch ein Schwert in der Hand, der Gegner, und der deutschen Fassung hat er das dann plötzlich nicht mehr in der Hand. Also so viel Gewalt kann man dem jugendlichen Publikum einfach nicht zumuten. Die Diskussion kennen Sie aber bis heute. Das war jahrelang, eigentlich jahrzehntelang war der Comic der Verderber der Jugend. Egal in welcher Form er auftritt. Das änderte sich in den 80ern, 90ern als Comic zu. Muss man sagen, da wurden Comic-Leser älter und erwarteten auch modernere Comics. In den 90ern war das Comic-Publikum der 70er im diskursfähigen Alter, sag ich mal, und erwartete einfach erwachseneren Zugriff. Und plötzlich entsteht sowas wie Comic-Literatur, was auch in Deutschland als solche wahrgenommen wird. Andere Länder wie Japan oder auch Frankreich, die haben eine viel längere Tradition und hatten auch nie so viel Sorge über dieses Medium. Aber in den 90ern übernimmt die Rolle des Verderbers der Jugend, das übernehmen die Computerspiele. Das werden wir noch sehen, die Diskurse sind ganz ähnlich, also die gesellschaftlichen Befürchtungen, die sich auf dieses Medium richten. So zur Spielegeschichte, ich gehe jetzt mal ein bisschen flotter vor, also wir müssen den Feueralarm wieder rausholen, aber normalerweise ende ich um 11:45, dann können Sie noch in Ruhe essen. Das Kriegsspiel selber fängt 1812, gibt es sozusagen von Georg Leopold von Reiswitz ein Spiel, um taktisch Krieg zu üben. Das war auch als Ausbildung für Generäle gedacht, sodass man nicht im Sandkasten das mehr schieben muss, sondern wirklich so ein Brettspiel hat. Ist so einer der Vorgänger, muss man sagen, der so Risiko oder Diplomacy, also solche Spiele, die dann 100 Jahre später wieder auftauchen. Exakt 100 Jahre später baut H.G. Wells, also die Zeitmaschine, der Krieg der Welten, Science-Fiction-Autor, der baut aber mit seinen Freunden zusammen auch so ein Spiel, Little Wars nannte er es, was im Grunde genommen einfach nur eine Formalisierung des Sandkastenkriegsspiels ist. Also die kaufen sich halt irgendwelche Actionfiguren, also Zinnsoldaten, bauen sich solche Häuser und führen den Krieg, den Kinder im Sandkasten immer führen, also Jungs vor allem. Ist ja auch a game for boys from 12 years of age to 150 and for that more intelligent sort of girl who like boys' games and books. Also das war ihnen schon klar, dass diese Spiele extrem gegendert sind, aber das war ihnen auch egal und Mädchen waren ja eh blöde Jungs. Und die können mitspielen, wenn sie sich halt darauf einlassen. Das muss man sagen, gilt für die Computerspielindustrie bis heute in vielen Formen, diese Aussagen, was die Sache nicht besser macht, aber es ist klar, dass diese konfliktbeladenen Spiele doch eher Jungs anziehen. Und Little Wars ist so eine Frühform, ein vereinfachtes Kriegsspiel, also Kriegsspiel, eine vereinfachte Form. Sie können das auch nachlesen, das Buch, das ist reich bebildert. Was so eine Vorläufer ist der heutigen Rollenspiele, also wir kommen darauf zurück, das geht hin. Was aber wichtiger für mich ist in der Zeit, sind die Spielautomaten, die schon in den 90ern, hier sehen Sie ein Patent von 1887, ist ein Automat, demnächst ist ja wieder Kirmes am Festplatz. Da können dann junge Männer zeigen, wie stark sie dieses Ding hochziehen oder runterdrücken können oder wie viel Lungenkraft sie haben, indem sie in irgendeine Vorrichtung pusten und dann geht dieser Zeiger auf. Oder für ein Penny, try your luck, so ein Spielautomat. Oder das Kinetoskop, auch hier, das war die Vorstellung von Edison, von Kino. Kino sind ganz viele Automaten, wo jeder einen Dollar einwirft oder einen Quarter und dann einen kurzen Film sehen kann. Nix so, da sitzen ganz viele Menschen zu Hause. Er sagte, wie blöd müssten wir denn sein, Kinos zu bauen? Dann kann ich ja einen Film nur ganz vielen Leuten zeigen. Also das wäre ganz schlecht. Es wäre doch viel besser, wenn Film schauen, was Individuelles ist, gibt viel mehr Geld. Das ist Edisons Vorstellung von Kino. Und nicht das, was wir heute haben. Das setzt sich dann halt gegen ihn durch. Oder hier The Handshake von 1904, das ist so ein, hier so ein, ne? Sie müssen einfach zeigen, wie stark sie sind. Sie hau den Lukas, das sind alles solche Automaten, die unter Stromeinsatz, also oder rein mechanisch, den Spieler herausfordern wollen. Es gibt auch die ersten Ballerspiele 1926, wo sie halt, also Schießspiele gibt es, es ist Teil der militärischen Ausbildung, aber dass man halt sagt, hier könnt ihr mal schießen, ohne dass was passiert. Gehen Sie einfach mal beim Kirmes oder erinnern Sie sich daran, diese ganzen Stände sind Spielangebote mit irgendwie Automatenunterstützung. Das Prinzessin Doraldina, die sagt in die Zukunft voraus für nur 5 Cent. Hier sehen Sie dann ein anderes Kriegsspiel, was dann... Also die Geschichte, dass Leute, also dass Jungs vor allem irgendwie auf was schießen wollen, was sich bewegt, die ist so alt wie die Jagd. Und dass das in ein Spiel übersetzt wird, ist kein Privileg der Computerspiele. So, noch fünf, geben Sie noch 5 Minuten. Das Wiffleboard von 1930 ist eine Vorform des Flippers. Also Ballyhoo ist dann von 1931 diese Idee, ich schicke einen Ball auf die Reise und guck mal, wo der landet. Das ist so ein Unterhaltungsautomat, eine Amusement Machine, wie das heißt. 1934 führt das dann zu den ersten Flippern, die wirklich, also Flipper sind ja diese Vorrichtung, mit der man den Ball wieder ins Spiel bringt. Das gibt es ab 1934, 1947, 1950. Es entwickelt sich gar nicht mehr so viel, aber was entsteht, ist so eine Spielhalle. Also wo einfach ein Flipper neben dem anderen steht. Hinten sehen Sie auch noch Soltan, das ist der, die Zukunft vorhersagt. Also solche Maschinen stehen da einfach und Sie werden in den nächsten Vorlesungen sehen, da tauchen dann irgendwann die Computerspiele aus. Solche Dinge, die wir oben stehen haben, die stellt man einfach dazu. Und das ist auch der Kontext, in dem solche Spiele entstehen und auch rezipiert werden. Das sind Unterhaltungsmaschinen, Amusement Devices. Da ist von Medium noch nicht viel die Rede. Und Flipper als Medium zu bezeichnen, ist auch riskant. Es gibt ja Themen bei solchen Flippern. Es ist ein Abenteuer oder sie haben halt irgendeinen Film und können dann einen Flipper zu bauen. Es hat was Mediales, es hat auch seine eigene Narration, wie dieser Ball da durch das Feld läuft. Aber es ist ein rudimentäres Medium, kann man sagen. So, die Mediengeschichte des Computers, die setzt sich einfach nächstes Mal dran. Das ist ja auch die, bislang hat das eine mit dem anderen noch nichts zu tun. Wir haben Spiele, wir haben Unterhaltungsautomaten, wir haben verschiedene narrative Genres, die gerade aus der Literatur und dem jungen Medium Film kommen. Die sitzen sich aber noch nicht zusammen. Das entsteht so eigentlich am Ende des Zweiten Weltkriegs erst, dass hier verschiedene Einflüsse zusammenwachsen und eine Welt erzeugen, die man heute als eben popkulturellen Kosmos entsprechend auch wahrnimmt. Gut, in dem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche und wir sehen uns spätestens in der nächsten. Manche ja schon.